Es geht auf Weihnachten zu. Es sind bloß noch ein paar Tage, bis das Fest kommt. Und ich frage mal ein bisschen in die Runde, ob jemand einen speziellen Wunsch hat zu Weihnachten. Was sind denn eure Top-Wünsche? Vielleicht fragen wir zuerst mal die Kinder. Was wünschen sich denn die Kinder zu Weihnachten? Man darf es einfach sagen.
Also ich bin kein Kind mehr, aber ich wünsche mir ein Klavier.
Oh, Daniela wünscht sich ein Klavier. Das ist doch mal ein schöner Wunsch. Okay, auch für Nicht-Kinder. Wer hat sonst noch Wünsche?
Dass man gesund durch Corona kommt.
Genau, dass man gesund wird oder gesund bleibt. Dass man sich treffen kann.
Ja.
Wer möchte?
Also ich habe mir einen Leuchtturm gewünscht und eine Windmühle für den Garten.
Oh, da können wir mal bei dir vorbeifahren und gucken, ob dein Wunsch erfüllt wurde ist mit dem Leuchtturm oder mit der Windmühle. Sehr schön.
Ich habe mir ein Trampolin gewünscht.
Ein Trampolin, ja, das ist wichtig, gell, dass man im Sommer raus kann und hopfen kann.
Und ein Klavier.
Und ein Klavier, natürlich. Das ist auch ein guter Wunsch, haben wir schon bei der Daniela gehört, gell? Sehr gut. Na, Emi, das sind doch ganz schön viele Wünsche. Hat jemand noch einen Wunsch? Ja, ist interessant. Also, wenn man die Wünsche mal ein bisschen anguckt, das waren jetzt manche ganz materielle Wünsche, ja, ein Klavier, ein Trampolin, ein, ja, was man sich so wünscht. Es waren aber auch ideelle Wünsche mit dabei, also so Gesundheit. Vielleicht, wenn man noch ein bisschen weiterdenkt, wünscht man sich vielleicht auch Friede oder Menschen treffen können. Und manchmal ändern sich auch Wünsche im Laufe des Lebens, gell? Die materielle verlieren vielleicht so manchmal ihre Bedeutung und die ideelle kriegt ein bisschen mehr Gewicht. Oder man sagt irgendwann, ach, eigentlich, ich habe schon so viel, ich brauche eigentlich gar nicht mehr viel. Mein Wunschzettel ist eigentlich schon völlig, ja, erfüllt oder hat sich im Laufe meines Lebens mehr und mehr erfüllt. Also wenn du jetzt dein imaginärer Wunschzettel ausfüllen würdest, vielleicht bringst du den gar nicht mehr voll, weil du schon gar keine Wünsche mehr hast. Oder einfach andere wie früher. Ich glaube, es gibt schon viele Wünsche, wo ich das vorher in der Kirche gefragt habe, wo man der Gottesdienst in der Kirche gefeiert hat, waren natürlich auch schnell die Wünsche da, dass man Menschen treffen kann. Das ist eigentlich ein Wunsch, dass man, also Gesundheit, auch dass man die Maske endlich absetzen darf in der Öffentlichkeit, dass man länger raus darf, dass man einander treffen darf. Wünsche ändern sich. Was wünscht sich eigentlich Mariah? Also nicht die Maria aus der Bibel, sondern die andere Mariah, die Carrie. Vielleicht wisst ihr es oder wir hören uns einfach mal an, was die sich wünscht. Ich bin sicher, ihr kennt es alle. Die Mariah wünscht sich gar nicht viel. Die wünscht sich gar nichts, was man unter den Weihnachtsbaum legen kann. Da interessiert sie sich gar nicht dafür. Ihr kennt das Lied natürlich alle und vielleicht wisst ihr auch ein bisschen, um was es da geht in diesem Lied. Nämlich, dass sie sagt, alle meine Wünsche sind eigentlich, die gehen total unter. Ich wünsche mir kein Klavier und keinen Fußball und auch kein Trampolin und nix. Ich hänge nicht mal mehr meinen Socke an den Kamin, dass der Weihnachtsmann mir was bringt. Und nicht mal Schnee wünsche ich mir, weil ich einen Wunsch habe, der alle andere überstrahlt. Und dann sagt sie, all I want for Christmas is you. Sie wünscht sich eine Person. Sie wünscht sich jemand bei sich zu haben. Sie wünscht sich jemand in ihrer Nähe, der ihr wichtig ist. Ich will dich, sagt sie. Das ist ihr Wunsch. Ihr einziger Wunsch. Gott hat es mal auf eine ganz ähnliche Weise auch so gesagt. Er hat auch mal gesagt, ich will dich. Und zwar sagt er das zu einem jungen Mädchen, das in Israel lebt. Er macht kein Casting. Er sortiert nicht irgendwelche Leute aus und nimmt dann die, die am Schluss übrig bleibt, sondern er sagt, ich will die, die ich ausgewählt habe. Es ist sein Wille, dieses Mädle. Und den teilt er ihr dann auch mit. All I want for Christmas, all I want is you. Alles, was ich will, ist du, sagt er ihr durch einen Engel. Gott setzt seinen Sohn nicht einfach so in die Welt, sondern er macht so, wie er es ganz oft tut. Er bezieht uns Menschen mit ein. Wenn Gottes Sohn Mensch wird, dann wird er geboren, so wie alle andere, so wie wir alle auch geboren sind. Und dazu beruft er Maria. Dazu sagt er der Maria, ich brauche dich, ich will dich. Als Mutter Jesu will ich dich. Und wir lesen jetzt mal, wie er das der Maria sagt. Wir lesen von der Begegnung vom Engel Gabriel mit der Maria. Und ich blende es euch ein, dass ihr es mitlesen könnt, einen Abschnitt aus Lukas 1, wo wir mal ein bisschen gucken, wie dann die Maria auch reagiert. Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Da erklärte er ihr: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn den Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das gehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn des Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Gott beruft die Maria durch den Engel Gabriel. Und das ist ein ganz schön großer Auftrag, der diesem jungen Mädchen da zugemutet wird oder auch zugetraut wird. Und die Maria, die reagiert zunächst mal auf zweifache Weise. Wir haben es gerade gelesen, da steht zuerst, dass sie erschrickt über die Worte des Engels Gabriel. Ich finde es ganz nett, weil offenbar erschrickt sie gar nicht über den Engel selber, sondern über das, was er sagt, wie er sie begrüßt. Maria, du Begnadete, sagt er. Das wundert die Maria. Warum soll sie denn begnadet sein? Vielleicht erschreckt sie es auch ein bisschen, obwohl sie eigentlich was Gutes ist, wenn jemand einem sagt, hey, du bist begnadet, wenn man die Gnade zugesprochen bekommt. Aber vielleicht ist ihr das einfach auch eine Nummer zu groß, wenn es die Gnade Gottes ihr ganz persönlich zugesprochen wird. Das ist ja schon was Gewaltiges, was Großes. Da kann man ja schon mal ins Grübeln kommen und vielleicht auch erschrecken. Und dann erklärt ihr der Engel, warum er sie so angesprochen hat, was die Gnade ist, nämlich, dass Gott sie als Mutter des Gottessohnes auserwählt hat. Gabriel wird ein bisschen ausführlich in seiner Erklärung. Er erläutert ihr groß und breit, warum das, wer das sein wird, den sie da auf die Welt bringt, warum er ein König sein wird und wie er von David abstammt und dass seine Herrschaft ewig sein soll und so weiter. Finde ich ganz interessant, dass der Engel Gabriel da großspurig erklärt und irgendwann hakt die Maria ein und sagt quasi, Moment mal, ich hätte da eine Frage, so ungefähr. Sie stellt ihre Frage: Wie soll denn das gehen? Das ist ihre zweite Reaktion. Also nachdem sie den Schrecken erstmal verdaut hat, reagiert sie und fragt: Wie soll das gehen? Sie fragt nach. Nach der ersten Verwunderung kommt die zweite: Hey, das kann doch nicht sein. Nee, ganz so sagt sie es nicht, wenn wir genau lesen, sondern sie fragt: Wie soll das gehen? Sie drückt nicht aus, dass das nach ihrem Verständnis überhaupt nicht gehen kann, sondern ich finde, in ihrer Frage steckt schon drin, dass sie Gott das durchaus zutraut, dass er das kann. Nur wie, das weiß ich nicht. Das ist eine andere Reaktion, als wenn sie gesagt hätte, also hör mal her, Engel Gabriel, das geht nicht. Jungfrau, ich habe noch nie mit meinem Mann geschlafen, ich kann nicht einfach ein Kind kriegen. Und ein Kind, ein Sohn des Höchsten schon gar nicht. Ist ein Unterschied. Vielleicht erinnert ihr euch an den Mose, der ist auch mal berufen worden. Da hat Gott dem Mose auch gesagt, ich will dich, ich brauche dich für eine Aufgabe, geh nach Ägypten, befreie mein Volk. Und Mose, wie antwortet er? Er sagt, das kann ich nicht. Ich bin ungeeignet. Ich kann nämlich gar nicht gut reden. Bin der Falsche für dich. Oder vielleicht erinnert ihr euch an Jeremia. Jeremia sagt, als er berufen wird und als Gott ihm sagt, ich will dich als Prophet, geh du hin und verkündige meinem Volk das, was ich ihm sagen will. Da sagt Jeremia, geht nicht, ich bin zu jung. Und vielleicht kennst du das von dir selber manchmal auch, dass du, wenn du für eine Aufgabe angefragt wirst, dass du sagst, naja, also nee, das ist ganz sicher nicht im Bereich meiner Begabung, da sehe ich das gar nicht, ich kann das nicht, ich bin der Falsche, frag jemand anderen. Vielleicht auch, wenn Gott dich beruft. Man schaut sich selber an, man hält sich nicht für qualifiziert genug. Und schon allein darin, finde ich, können wir von der Maria was lernen, in dem, wie sie reagiert. Nämlich, sie sagt nämlich, wie geht es? Sie nimmt sich nicht gleich raus aus dieser Berufung, sagt nicht, ich bin die Falsche, sondern sie will wissen, wie soll das gehen? Gott, wenn du das kannst, dann wie soll das gehen? Und dann antwortet Gabriel auf die Frage, Er sagt ihr, ja, das Wirken des Heiligen Geistes, das kann mehr, als du dir vorstellen kannst. Und er sagt dann auch, ich habe gleich noch ein Beispiel für dich parat, nämlich zum Beispiel deine Verwandte Elisabeth, von der hat man auch gesagt, die kann nicht schwanger werden. Und jetzt siehst du, sie kann es doch, weil bei Gott nichts unmöglich ist. Er gibt ihr ein Beispiel, das ihr hilft. Und dann sagt Maria ihren dritten Satz. Also nach dem Erschrecken und nach der Frage, wie das denn gehen soll, kommt ihre dritte Reaktion. Und das ist die, die ich heute eigentlich ins Zentrum stellen will. Weil das so ein wertvoller und so ein wichtiger Satz ist. Da ist was ganz Zentrales, wird da ausgesagt in einem kurzen Satz. Lukas 1, Vers 38 ist die Antwort von Maria auf Gottes All I Want Is You Anfrage. Nämlich dieser eine Satz, als Maria sagt, ich will dir Dienerin sein. Oder bei Luther steht's so, siehe, ich bin des Herrn Magd. Maria trifft eine Entscheidung, nämlich Gott zu dienen. Und es ist mehr als nur das, was sie entscheidet für sich, was sie tun will. Es ist eigentlich, was in dem Satz drinsteckt, ist eigentlich auch eine Veränderung ihrer Person, weil sie sagt, ich will Dienerin sein. Das, was ich bin, was ich in Zukunft sein soll, das ist Dienerin Gottes zu sein. Ich will meine Berufung leben, das, was wozu du mich angefragt hast. Vielleicht erinnert ihr euch dran, letzte Woche habe ich auch schon Berufung erwähnt. Da ging es um den Josef und wie er seine Berufung entdeckt hat. Und ich habe die Predigt beendet mit dieser offenen Frage, mach dir doch mal Gedanken, was deine Berufung sein könnte. Und vielleicht hast du dir ein bisschen Gedanken gemacht und vielleicht weißt du auch, wozu Gott dich berufen hat. Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Es ging ja darum, dass man, wenn man seine Berufung lebt und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man das, was der Josef uns vorgemacht hat, das Gottvertrauen, das Pflichtbewusstsein und den Willen zum Zusammenhalt gut leben. Und Maria hilft uns jetzt da noch einen Schritt weiter. Maria erkennt nämlich ihre Berufung, dass sie Mutter vom Gottessohn sein soll. Das wird ihr Leben ausmachen. Das ist auch das, was sie bis zum heutigen Tag ausmacht. Deshalb ist sie bekannt, deshalb werden wir sie in der Krippe wieder aufbauen und deshalb gibt es viele Bilder über Maria und viele, das ist das, was sie ausmacht. Dienerin Gottes. Und ich habe uns zu diesem Dienersein von Gott, von Maria, vier Gedanken, die uns darin helfen können, dass wir Diener Gottes sein können. Was wir von der Maria mitnehmen können. Der erste Gedanke ist ein bisschen länger, die anderen drei sind dann ganz kurz. Mein erster Gedanke ist, die Maria entscheidet sich freiwillig für diesen Dienst. Gott sucht sich keine Sklaven oder kauft sich nicht Leute, über die er bestimmen kann, sondern er beruft sich Diener. Gott gibt auch Maria die Freiheit, dass sie entscheiden darf, ob sie sich von Gott in diesen Dienst stellen lässt. Ja, es erfordert eine aktive Entscheidung von ihr, dass sie tatsächlich sagt, jawohl, ich will diese Magd Gottes sein, ich will Dienerin Gottes sein. Das halte ich für was ganz Wichtiges, dass sie sich da frei dafür entscheidet, auch freiwillig dafür entscheiden kann und muss. Das ist für mich auch ein Unterschied zum Glauben. Der Glaube ist was uns Gott schenkt. Und zwar vollständig. Den können wir nicht selber machen. Wir können uns schenken lassen, wir können ihn annehmen, wir können ihn auspacken und mehr entdecken, was im Glauben drinsteckt, wie so bei das Geschenk an Heiligabend, das manchmal auch ist, dass man mehr und mehr das entdeckt, was das eigentlich ist. Wir sind auch frei, den abzulehnen. Da haben wir schon auch die Freiheit. Man kann sich aktiv dagegen auflehnen, dass Gott einem Glauben ins Leben legen will. Man kann sich dagegen entscheiden. Aber man kann ihn nicht machen. Und beim Dienst ist es ein klein bisschen anders. Weil zum Diener wird man nicht von selber, von allein. Sein Leben in den Dienst Gottes zu stellen, das ist eine bewusste Entscheidung, eine aktive Entscheidung. Maria hätte den Dienst vielleicht wenn sie ihn abgelehnt hätte, dann hätte sie ihre Gottesbeziehung, hätte sie ihren Glauben nicht verloren. Und so ist es bei uns auch. Wenn wir uns gegen den Dienst Gottes entscheiden, wenn man Berufungen ablehnt, dann verliert man den Glauben nicht. Aber es ist notwendig für den Dienst, dass man sich bewusst dafür entscheidet. Und darin ist mir schon Maria Vorbild. Dieser Satz, ich will Dienerin Gottes sein. Das ist für mich oder für dich vielleicht auch wichtig, da wo Gott dich drin beruft. Du darfst dich ganz bewusst dafür entscheiden, Diener zu sein. Ich meine, dass das auch für Gott selber doch viel besser ist, wenn er Diener hat, die sich freiwillig dazu entschieden haben. Diener, die ihn als Herrn ausgewählt haben, aus freien Stücken. Weil dann kann man sich nämlich anders auch diesem Herrn unterordnen, wenn man das freiwillig sich dazu entschieden hat. Wenn man es will. Jemand, der sich dazu entschieden hat, Diener zu sein, der tut es aus Überzeugung und der dient dann auch mit Überzeugung. Das ist einfach was anderes, als wenn man Gott nur als Untergebener dienen würde. Er gibt es in unsere Hand, diese Entscheidung. Und er hält es auch aus, wenn Menschen sich dafür entscheiden, diesen Dienst abzulehnen. Das tut er, Weil diejenigen, die sich für ihn entscheiden, die sich in seinen Dienst stellen, das dann auch aus eigener Entscheidung tun. Sie sind Diener aus freier Entscheidung. Und ich finde, das merkt man im Unterschied in diesem Dienst. Das geht uns manchmal in der Kirchengemeinde genauso. Wir fragen ja manchmal auch Leute an für einen Dienst, für eine Mitarbeit irgendwo in der Gemeinde. Und auch da gibt es natürlich die Freiheit, dass man sagen kann, oh nee, das ist mir gerade zu viel oder das kann ich nicht oder will ich nicht. Das ist klar, die Freiheit hat jeder. Und das kann man natürlich auch verstehen. Ich wünsche mir allerdings, dass wir Mitarbeiter haben, die sich bewusst dafür entscheiden. Die freiwillig Mitarbeiter sind, weil sie dann die Sache ganz anders angehen als jemand, der es halt macht, weil man es muss. Oder weil der Pfarrer besonders penetrant gefragt hat. Oder weil es halt kein anderer gibt, der es macht. Wenn sich jemand freiwillig zum Dienst entscheidet, geht er anders an die Sache ran. Das merkt man im Dienst. Wenn man Jungschar macht und das aus tiefstem Herzen will, dann macht man das anders, als wenn man es halt muss. Wenn man Musik macht in die Gottesdienste und da drin wirklich sich frei dafür entschieden hat, dass man das will, tut man es anders, als wenn man halt irgendwie ja das macht, weil der Pfarrer einen dazu verpflichtet hat. Merkt ihr den Unterschied? Eine freie Entscheidung kann beim Dienst was ganz Wertvolles sein, weil sie den Dienst verändert. Und so ist bei Maria. Sie trifft die freie Entscheidung, Dienerin Gottes zu sein. Sie tut es nicht ganz spontan. Sie sagt erst ihre Verwunderung oder ihr Erschrecken. Und dann stellt sie auch die Frage, wie soll das denn gehen? Und trotzdem entscheidet sie sich dafür nach der Erklärung vom Engel Gabriel. Wenn man sich diese Erklärung anguckt, dann ist das vielleicht eine Hilfe für ihre Entscheidung. Aber ehrlich gesagt gehört da auch noch ziemlich viel Ungewissheit, spielt da noch mit drin. Also Maria weiß noch gar nicht, was da alles auf sie zukommt mit dieser Entscheidung. Sie kann noch gar nicht absehen, was es bedeutet, Mutter vom Gottessohn zu sein. Sie kann ja auch gar niemand fragen. Gibt ja keine andere Mutter, die schon mal einen Gottessohn auf die Welt gebracht hat. Kann sie nicht. Sie muss ein Stück weit eine Entscheidung treffen, ohne absehen zu können, was das eigentlich letztlich heißt. Das gehört zu dieser Entscheidung auch dazu. Und da merke ich, wie wir ganz oft, bevor wir eine Entscheidung treffen, möglichst genau wissen wollen, was die Entscheidung dann auch wirklich nach sich bringt. Also das höre ich ganz oft, man muss doch erst dies und das bedenken, man braucht noch mehr Informationen, bevor man was entscheiden kann. Oder auch in Gremien, finde ich, ist mir in letzter Zeit aufgefallen, hört man öfters mal, also bevor man das entscheiden können, ist doch die Frage erstmal noch eine ganz andere. Und dann ist die Frage noch und die Frage noch. Und da kommt immer noch eine Frage davor, bevor man was entscheidet. Und vielleicht bist du selber auch jemand, der das in sich hat, dass er sagt, naja, ich möchte halt gern wissen. Ich möchte die Fakten halt gern einbeziehen, auch die, die in der Zukunft liegen. Und ich tue mir dann halt leichter, eine Entscheidung zu fällen, schon allein, weil dann hinterher keiner sagen kann, man hätte doch wissen können oder hätte doch wissen müssen oder auch ich selber hätte was wissen müssen. Und das ist auch gut. Natürlich muss man nicht blindlings sich in was reinstürzen. Das macht Maria übrigens auch nicht. Aber zum Dienst für Gott kann man sich letztlich nur entscheiden, ohne den gesamten Überblick zu haben, ohne zu wissen, was heißt es eigentlich letztlich ins Detail. Und diesen Mut bewundere ich bei der Maria und bei der Entscheidung, die sie trifft. Die weiß nämlich auch mit der Erklärung von Gabriel nicht, was es letztlich heißt, Mutter vom Gottessohn zu werden. Sie kann Elisabeth fragen in den Fragen zur Mutterschaft. Das ist sehr gut, dass sie ein Beispiel hat oder eine Begleiterin hat, mit der sie es gemeinsam durchstehen kann. Aber sie weiß nicht, wohin sie das führt, dass sie sagt, ich bin Gottes Magd. Ja, ich trage das Kind Gottes aus. Sie trifft die Entscheidung, ohne es letztlich zu wissen. So ist bei uns manchmal auch bei Entscheidungen, die wir treffen. Also bei uns Pfarrer zum Beispiel ist es so, wenn wir uns dafür entscheiden, Pfarrer zu werden, wissen wir nicht, was das letztlich dann mit sich bringt. Wo wir landen werden, wissen wir nicht, was das alles für Aufgaben mit sich bringt, in was für Zeiten man reinkommt, weiß man alles nicht. Man muss ein Stück weit eine Entscheidung treffen, auch ohne alles zu wissen. Oder werdende Eltern können das auch nicht überblicken. Was heißt es eigentlich, wenn wir jetzt Eltern werden? Was kommt da auf uns zu? Kommen da vielleicht auch schwere Momente auf uns zu? Und trotzdem entscheidet man sich dafür. Und so geht es uns gerade irgendwie auch allen, den Politikern geht es gerade so, die müssen gerade Entscheidungen treffen, ohne letztlich zu wissen, was ist eigentlich die Konsequenz? Ist es eine richtige oder falsche Entscheidung? Man muss im Vertrauen Entscheidungen treffen. Und vielleicht ist genau das der Punkt auch bei der Maria und beim Dienst Gottes, wenn man sich dafür entscheidet, Diener Gottes zu sein, ohne letztlich zu wissen, was das alles heißt, dann braucht es Vertrauen. Es geht gar nicht anders. So eine Entscheidung kann man nicht treffen, ohne zu vertrauen. Und dieses Gottvertrauen steckt da drin, in dieser Entscheidung, wenn Maria sagt, ich will Magd Gottes sein. Ich vertraue dir. Haben wir letzte Woche auch schon gesehen beim Josef, gell, dass das Gottvertrauen ganz wichtig war. So ist es bei Maria auch wieder. Sie legt ihre Zukunft ein Stück weit aus ihrer eigenen Hand in die von Gott. Das gehört zum Dienersein dazu. Eine Entscheidung treffen, ohne letztlich alles absehen zu können und es auf Gott zu vertrauen. Also das ist das Erste, wo man die Maria, von Maria lernen kann, für die Entscheidungen, dass wir auch mal sagen können, ja, ich will Diener Gottes sein, ich kann diese Entscheidung treffen. Mein zweiter Gedanke ist der, es wird für die Maria tatsächlich kein leichter Dienst. Denn schon kurz nach der Geburt Jesu, als sie zur Beschneidung in den Tempel geht, da begegnet sie dem Simeon, dem alten Mann, und der sagt ihr, Maria, auch durch dein Herz wird ein Schwert dringen. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Er gibt ihr schon ein bisschen ein Gespür dafür, dass es auch schmerzhaft ist, wenn sie Jesus, die Mutter Jesu ist. Das ist mit Leiden verbunden. Vielleicht ist das auch generell auch mit Leiden verbunden, Mutter zu werden, weil auch Momente kommen, wo es schwer ist. Und bei Maria ganz besonders. Es wird nicht immer leicht. Schon als Jugendlicher wird es nicht leicht. Da wird sie ihn einmal vermissen und da wird ihr Herz schwer betrübt sein. Oder auch später, da wird sie bis zum Schluss, wo sie unterm Kreuz steht und mit ansehen muss, wie ihr Sohn stirbt. Diese Momente gehören auch zum Dienst Gottes dazu. Und schon gleich nach der Geburt merkt sie, was es konkret heißt, als sie fliehen muss, weil der kleine Jesus bedroht ist, weil da ein Herrscher Herodes wütet und mordet aus Angst, dass ihm die Macht genommen wird. Da merkt sie schon was von den schweren Momenten, auf die sie sich da eingelassen hat. Ja, Leben im Glauben und auch besonders der Dienst Gottes ist nicht vom Schweren ausgenommen. Vielleicht ist es auch ganz gut so, weil wir sonst Gott nur dienen würden, um uns selber zu schonen. Aber in all den Herausforderungen, in all dem, was eben dann kommt, weiß Maria als Dienerin Gottes, dass sie ihm vertrauen kann, dass er sie führen wird. Und das steckt auch drin in diesem Satz, ich will Dienerin Gottes sein. Dieses Vertrauen, jawohl, Gott geht auch durch die schweren Momente mit. Das gibt ihr Kraft für die Zeiten, wo es schwer wird. Für die Zeiten, wo sie sich sorgt um ihren Sohn, bis letztlich unters Kreuz. Magd des Herrn zu sein, kann eine tiefe Kraft ins Leben geben. Und wenn du in deinem Dienst an diese Punkte kommst, wo es dir schwerfällt oder wo du leidest auch, dann kannst du auch aus dieser Entscheidung, aus diesem Bewusstsein, jawohl, ich habe mich dafür entschieden, Diener des Herrn zu sein, Kraft ziehen. Mach dir das ruhig mal bewusst, dass da eine tiefe Kraft drin steckt. Ganz egal, was du tust, wenn du Jungschar leidest und es eben jetzt nicht so geht, wie du das gewünscht hast, wenn es schwierig ist, wenn man merkt, dass die Kinder vielleicht ein bisschen verloren gehen, dann mach dir das bewusst, du bist Diener des Herrn. Und das wirkt auch in dieser Zeit. Er kann dir Kreativität schenken, er kann dir Geduld schenken, er kann dir das schenken, was du zu deinem Dienst brauchst. Die Entscheidung zum Dienst schenkt Kraft. Das war der zweite Gedanke. Und der dritte ist jetzt das, dass das Dienen für Gott, für Maria auch eine große Ehre ist. Sie sieht eben diese Aufgabe, die sie von Gott kriegt, nicht nur als Last, nicht nur als Herausforderung und auch nicht nur als Überforderung, sondern als große Ehre. Ich finde, das steckt auch drin in dem Satz, wenn Maria sagt, jawohl, ich will Magd des Herrn sein. Und vor allem in dem Lobgesang, den sie danach dann anstimmt, den haben wir vorher miteinander gebetet. Meine Seele erhebt den Herrn, weil er der Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat, weil er die Armen erhebt, weil man ihm dienen darf. Magd und Knecht Gottes zu sein, ist eine große Ehre. Gott ehrt uns damit, dass wir ihm dienen dürfen. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns von Gott in den Dienst rufen lassen, dass wir uns das bewusst machen, ganz egal, was das im Konkreten dann ist. Auch die allerkleinste Aufgabe und die scheinbar unbedeutend ist, kann eine große Ehre sein, wenn man damit dem Herrn, dem höchsten Herrn der Welt dient. Vielleicht kennt ihr das, wenn manchmal Mitarbeiter, auch ganz unscheinbare Mitarbeiter, am Ende ihrer Tätigkeit sagen, es war mir eine Ehre, lieber Chef, für Sie zu arbeiten. Das sagen Mitarbeiter meistens dann, wenn sie ihren Chef bewundert haben oder wenn sie ihn bewundern, wenn sie das, was sie einbringen, ihr Tun, ihre Kraft, ihre Zeit, ihre Ideen, wenn sie das für ihn investiert haben, den sie schätzen. Zum Beispiel, wenn man für einen Präsident gearbeitet hat und der nicht mehr im Amt ist und sagt, jawohl, ich habe zwar nur die Blumen im Palast gegossen, aber es war mir eine Ehre, für dich zu dienen. Oder wenn man als Mechaniker von Sebastian Vettel Autos zusammengeschraubt hat für ihn jahrelang und das geht jetzt nicht mehr, weil der jetzt nicht mehr da für Ferrari fährt, dann sagen manche am Schluss, ja, weil es war mir eine Ehre für dich zu arbeiten. Und so ist es im Grunde Gott gegenüber nochmal viel mehr. Es ist eine Ehre, Gott zu dienen, weil man da nicht nur in Gott nicht nur jemand sieht, der mir was schuldig ist, der mich bezahlen muss, der mich zu versorgen hat, sondern dem ich dienen darf. Und die Perspektive möchte ich dir auch mitgeben in deinen Dienst, dass es für dich eine Ehre ist, Gott zu dienen. Wer das so lebt wie Maria, der erwartet dann auch keine Ehrerbietung für den Dienst, auch keine Bezahlung, keine Belohnung vom Chef selber, sondern allein das Dienen dürfen ist ihr Ehre genug. Das ist das, was sie glücklich macht. Und das wünsche ich uns auch, dass wir das so sehen können, dass wir so mit diesem Herzen Gott dienen können als Ehre. Ich bin in der Vorbereitung über einen Satz gestolpert und der hat mir sehr gefallen, weil er einfach schön das ausdrückt, wie Maria eigentlich, was die für eine ehrenvolle Aufgabe hat und wie es vielleicht eigentlich noch viel mehr zum Ausdruck kommen sollte. Martin Luther hat es mal gesagt, der hat mal über Maria gesagt, es wäre billig gewesen, also muss man so verstehen, es wäre richtig gewesen, es wäre recht gewesen, dass man ihr einen goldenen Wagen bestellt und sie mit 4000 Pferden geleitet hätte und vor dem Wagen her trompetet und geschrien hätte, hier fähre die Frau aller Frauen. Aber solches alles hat geschwiegen. Das arme Mädelein geht zu Fuß einen weiten Weg bis an die 20 Meilen und ist dennoch die Mutter Gottes. Da wäre es nicht Wunder, wenn alle Berge gehüpfet und getanzt hätten vor Freuden. Eigentlich müssten die Berge hüpfen und tanzen. Eigentlich müsste Maria die Ehre erweisen, weil sie so besonders ist. Aber Diener sind nicht die, die die Ehre erwiesen bekommen. Selbst wenn sie es verdient hätten, Diener sind im besten Fall die, die selber das als Ehre empfinden zu dienen. Und deshalb kommen wir mit diesem netten Luther-Zitat auch zum vierten und zum letzten Punkt, zu Marias Wunsch, ich will Gott Dienerin sein. Denn der Weg, von dem der Martin Luther da spricht, auf dem die Maria da unterwegs ist, den Weg, den Maria geht, das ist der Weg, den sie genau direkt danach geht, nachdem der Gabriel ihr gesagt hat, dass sie Mutter Gottes werden wird. Und nachdem sie ihm zugesagt hat, da geht sie nämlich einen Weg zu Elisabeth. Sie besucht ihre Verwandte Elisabeth, die wohnt in der Nähe von Jerusalem, ist im Süden von Israel und dort läuft Maria jetzt hin aus Nazareth. Also ist fast die gleiche Strecke, wie sie nachher mit Josef als Hochschwangere auch gehen wird, von Nazareth in den Süden, in die Nähe von Jerusalem. Und da geht sie hin und darin können wir noch was Viertes entdecken, was den Dienst Gottes ausmacht, nämlich, dass man nicht alleine Diener Gottes ist, sondern dass der Dienst Gottes in eine Gemeinschaft führt, so wie es bei Maria und bei Elisabeth war. Die haben sich gegenseitig geholfen, die zwei. Maria war für Elisabeth da, als die alt und schwanger war. Und umgekehrt ist Elisabeth für Maria eine große Hilfe. Sie sind beide gemeinsam Dienerinnen Gottes und helfen einander. Und das ist was auch für unseren Dienst ganz wertvoll ist. Als Diener Gottes sind wir Teil von einer großen Dienstgemeinschaft. Keiner arbeitet nur für sich allein für Gott. Gott hat ganz unterschiedliche Berufungen, hat uns ganz unterschiedlich befähigt, aber wir sind alle in dem, was wir tun, vereint in unserem Dienstgeber, in dem, für den wir arbeiten dürfen, für den wir unseren Dienst tun dürfen in Gott. Und das ist mir wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass keiner, auch du, dich nicht alleine für Gott abrackerst. Keiner ist der Einzige, der sich für Gott investiert. Wir sind gemeinsam seine Bediensteten. Ich finde, dass wir dieses Wissen brauchen. Man sieht es vielleicht zum Beispiel an Elia. Der war auch Diener Gottes und der war irgendwann mal extrem gefrustet, weil er gemeint hat, ich bin doch der Letzte, der übrig ist. Ich bin der Einzige noch, der sich für dich einsetzt, Gott. Hat gar nicht gestimmt. Aber es hat ihn völlig frustriert. Allein das Denken, ich bin der Letzte, der Einzige. Und heute könnte man das auch denken als Christen. Wir werden immer weniger die Diener Gottes. Wir sind ein kleines Häufchen geworden. Irgendwie schwindet unser Einfluss in der Gesellschaft. Das motiviert nicht gerade Diener zu sein, wenn man sich als Außenseiter erlebt oder als Einzelkämpfer. Aber das ist nicht so. In unserem Dienst für Gott sind wir immer Teil von einer Gemeinschaft. Man sieht es manchmal nicht so markant wie jetzt zum Beispiel, wenn man Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn ist, dann kann man das an der Uniform erkennen, dass da auch nur andere sind, die für den gleichen Dienstgeber arbeiten. Das sehen wir nicht so. Aber so ähnlich wie die dann auch vielleicht einen Kollegen treffen, den sie gar nicht kennen, aber wo sie sagen, jawohl, du arbeitest für den gleichen Dienstherrn, so ähnlich haben wir als Diener Gottes auch etwas, was uns verbindet. Denselben, nicht nur denselben Arbeitgeber, sondern denselben Herrn. So viele Menschen auf dieser Welt sind Diener Gottes und dadurch mit uns verbunden. Und deshalb können wir wie Maria und Elisabeth uns miteinander austauschen, voneinander lernen, uns einander unterstützen, auch helfen. Und das können wir auch in unserer Gemeinde, denn Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir als Diener Gemeinschaft erleben, wo wir uns stärken als Diener gegenseitig, wo man vielleicht auch mal seinen Frust sagen kann, was einen gerade nervt oder anstrengt oder wo man seine Fragen loswerden kann. Gott dienen ist Teamwork. Nimm das mit hinein in deinen Dienst. Nimm das mit in den Blick da, wo du dienst, wo du sagen kannst, so wie die Maria, ja, ich will Gott dienen. Also alles, was für dich Dienst Gottes ist, komm da zusammen. Dein Dienst ist freiwillig. Du kannst und du musst dich freiwillig dafür entscheiden. Aus freier Entscheidung, ohne bereits alles abzusehen zu können, kannst du Diener Gottes sein. Das gibt dir Kraft, auch für die anstrengenden Momente. Und dein Dienst ist eine Ehre den du mit anderen gemeinsam tun kannst. So ist Dienst an Gott wirklich Gottesdienst. Und so erleben auch den Gottesdienst heute als Gemeinschaft der Diener Gottes. Amen.